Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu Auf die Zirbelnuss, dem FCA-Talk bei meinsportradio.de. Ich bin die Christelle und möchte mal wieder über den FC Augsburg sprechen und habe mir dazu auch wieder ein paar Experten eingeladen, denn als solches würde ich mich niemals bezeichnen. Ich freue mich sehr, dass der Felix wieder Zeit gefunden hat. Hallo Felix.
Servus, grüßt euch.
Und auch der Stefan ist wieder dabei. Hallo Stefan.
Grüßt euch.
Ja, und wir hoffen, dass wir auch noch einen Stargast, einen Gastfan zuschalten können. Der hat's aber leider jetzt momentan noch nicht geschafft. Wir schauen mal, dass wir den später noch in die Runde dazu holen, denn wir sprechen natürlich ausführlich über die Begegnung des FC Augsburg mit Borussia Mönchengladbach am zweiten Spieltag in Augsburg. Und da ist es natürlich immer schön, wenn auch ein Gladbacher sich dazu äußern kann. Hoffen wir mal, dass es klappt. Und ja, wir fangen jetzt gleich mal an zu gucken, was um das Spiel drumherum so los war in Augsburg. Denn da gibt's den ein oder anderen Punkt, den wir nicht unerwähnt lassen möchten. Bis gleich.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 29. August bis 11. September berichten Andreas Thies und Philipp Schubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de.
Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de. Ja, heute geht's um das Spiel FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach. Letzten Samstag bei glühender Hitze in der WWK-Arena zu Augsburg. Ja, ich war super knapp kurz vor Anpfiff da, musste mir die Hymne noch in der Schlange vom Bierstand anhören, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass dass Barzahlung angesagt war und irgendwie alles nicht ganz so flüssig vonstatten ging. Ich glaube, auch die Dame vor uns hat im Kopfrechnen gefehlt. Aber ist egal, hat einfach gedauert. Bin jetzt einfach mal gespannt, wie es mit der Bezahllösung aussieht, denn ewige Warterei ist irgendwie auch nicht das Gelbe vom Ei, wobei ich natürlich total verstehen kann, dass es ganz viele Gegner gegen die üblichen Bezahlkarten in Fußballstadien gibt. Aber das wollen wir jetzt nicht ausführlichst thematisieren, sondern wollen mal drüber sprechen, was auf dem Platz passiert ist, als ich noch auf meine Apfelschorle gewartet habe. Denn der Felix und der Stefan waren, glaube ich, zeitiger da und konnten das Ganze verfolgen. Ich glaube, da waren zwei wichtige Persönlichkeiten auf dem Platz zu sehen.
Ja, also wie gesagt, es war ja natürlich Heimspielauftakt, das erste Heimspiel der Saison. Also bestes Fußballwetter, wenn auch ein bisschen warm. Und der FC hat das genutzt, um einerseits den allseits bekannten FCA-Fan Simon auf dem Platz zu begrüßen und ihm die Spendenerlöse aus der Trikotflock-Aktion mit Tobi Werner der letzten Saison also symbolisch zu überreichen für seine Reha. Was natürlich also durchaus zu großem Applaus geführt hat im Stadion und die allseits bekannten Kämpfen Simon Sprechchöre sind aus dem M-Block gekommen und aus der Kurve. Also es war gleich schon mal durchaus emotionaler Auftakt, denke ich. Und danach kam es noch natürlich passenderweise zur Verabschiedung von Mr. Belgrad, Raúl Bobadilla. Auch da sofort zu Sprechchören. Dann hat er noch ein paar Worte ans Stadion gerichtet, wobei ich ehrlich gesagt nur die Hälfte verstanden hat, irgendwas von schöner und toller Zeit und toller Unterstützung und Dankeschön. Aber war ja eigentlich auch wurscht. Also ich glaube, es hat ihn doch nochmal letztes Mal berührt, dort die Kurve sein Lied singen zu hören und vielleicht, je nachdem, wie es jetzt in Gladbach läuft, vielleicht sehnt er sich auch irgendwann mal danach zurück.
Nee, er scheint ja grundsätzlich nicht abgeneigt zu sein, alte Vereine nochmal heimzusuchen. Also ja. Schauen wir mal, ob wir das dann auch nochmal machen, aber jetzt lassen wir ihn erstmal in Gladbach spielen. Nachdem er jetzt gegen uns nicht antreten sollte, was haltet ihr eigentlich von dieser Verabredung zwischen den beiden Vereinen, dass eben in dem ersten, also in direkt jetzt in der Begegnung zwischen den zwischen FCA und Gladbach er nicht eingesetzt werden sollte?
Ich persönlich finde das völlig in Ordnung. Und zwar Reuter und Eberl haben ja auch gesagt dann, dass der FC Augsburg eben nicht gesagt hat, ohne diese Klausel wäre der FC Augsburg nicht gewesen, den Transfer vor Montag, also heute, zu machen. Also, und die haben das auch gegenüber Gladbach wohl ganz klar formuliert, sagt er, also wir möchten nicht, dass er gegen uns spielt. Also entweder wir machen den Transfer erst jetzt die Woche, kurz vor Ultimo. Und dann hat Gladbach gesagt, nee, wir wollen im ersten Spiel schon dabei haben, und dann haben sie halt die Klausel reingetan. Also ist es in anderen Ligen, also ich denke gerade an England, gang und gäbe, gerade bei Leihspielern, dass sie gegen den ausleihenden Verein nicht antreten, dass es solche Klauseln gibt. Ich weiß nicht, warum sich da manche Leute da so mokieren, aber man kann ja in allem was finden. Ich meine, es ist wie eine Sperrfrist beim Arbeitgeberwechsel. Ja. Was ist das Problem?
Also ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen. Natürlich kommt es uns jetzt natürlich ein bisschen zugute. Vielleicht haben wir da auch einfach eine Fanbrille auf. Aber ich habe jetzt auch noch kein Argument gehört, das mich komplett überzeugt hätte, dass so eine Vereinbarung nicht in Ordnung ist.
Also es geht ja auch wirklich nur um den frühen Zeitpunkt in der Saison. Ja. Wenn jetzt, also direkt, weil der FCA ganz klar gesagt hat, sonst wickeln wir den Transfer vorher nicht ab. Und ihr könnt ihn danach haben. Hm. Wenn es jetzt um den vierten Spieltag geht, dann kannst du es vielleicht nicht mehr machen. Insofern ist es kein Eingriff in den sportlichen Wettbewerb, weil der FCA hat ihn schlicht oder saß am längeren Hebel und hätte ihn schlichtweg nicht vorher gehen lassen.
Ja.
Also, er hätte so oder so nicht gegen uns gespielt.
Eben. Mhm. Stefan, einverstanden oder?
Ja, das schon. Sollen sie lieber die Transferperiode früher aufhören lassen?
Ja, das
oder so.
Ja. Das wird ja auch gerade wieder heiß durchs Dorf getrieben. Ehrlich gesagt, mich nervt es schon auch so ein bisschen.
Die Diskussion oder die Tatsache?
Beides.
Okay.
Ja. Ja, aber hier, ich meine, da haben wir es ja auch wieder beieinander. Also wenn die Transferperiode nicht so lang offen wäre, dann müssten wir jetzt nicht, Gott bewahre, hier Tobi Werner in einem Klubberer-Dress.
Ja. Leute, dass ich das erleben muss, ich kann heute garantiert nicht schlafen, das wird ganz furchtbar. Ich werde den Tag im Kalender durchstreichen. Also nichts gegen den Club, ihr wisst schon.
Also erst der Sascha in Giesingen und jetzt das auch noch, aber ja. Hey.
Das tut echt weh, also wirklich.
Ach so, wo wir beim Thema sind, wollen wir gleich den Wasserstand zum Staphylides auch noch abarbeiten.
Aber selbstverständlich. Ich meine,
der Stefan hat, glaube ich, was vorbereitet.
Genau, Stefan, jetzt erklär mal, was ist jetzt mit diesem Staphylides? Geht er? Bleibt er?
Also die heutige Schlagzeile der AZ ist, Reuter rechnet nicht mehr damit, dass Hitz oder Staphylides noch wechseln. Und ja, mei. Wie viel diese Aussage wert ist, werden wir dann nach dem Deadline-Day sehen. Auf jeden Fall. Tatsache ist, dass Griechenland am Donnerstag gegen Estland WM-Qualifikation spielt und Staphylides ist, glaube ich, sogar gesetzt in der griechischen Nationalmannschaft. Also wird es auf jeden Fall sehr knackig, das tatsächlich noch so auf die Beine zu bringen für HSV oder etwaige andere Interessenten. Und die Aussage vom, warum er jetzt die ganze Zeit nicht gespielt hat, ist dann schon so, dass man ihm quasi Gedenkpause geben wollte und dass nur Spieler, die wirklich 100% beim Verein sind, auf dem Platz stehen sollen. Und ja, muss man halt noch abwarten bis Donnerstag und dann wissen wir es vielleicht dann am Freitag.
Wobei man so einen Medizincheck natürlich auch auswärts durchführen kann. Also es spricht ja nichts dagegen, dass jetzt, wenn sie es unbedingt wollen, dass eine Delegation vom HSV jetzt nach Athen oder sonst wohin fliegt und es einfach dort in der Klinik durchführt.
Ja, also bei Kuh haben wir es ja sogar so gemacht, dass Kuh von der Nationalmannschaft zu uns geflogen ist, den Medizincheck gemacht hat, unterschrieben hat und dann wieder weggeflogen. Und beim HSV könnte ich mir sogar vorstellen, dass sie extra speziell klug sind und das ohne Medizincheck machen. Weil bei 10 Millionen braucht man sich ja keine Gedanken machen. Das wird schon passen.
Außerdem hat er doch selber geschrieben, er sei völlig fit.
Also. Ja, eben. Also wenn du dem Spieler nichts mehr glauben kannst.
Eben. Moment, wir preisen ihn gerade an, gell?
Ja. Bei Bobadilla war er eigentlich auch verletzt. Da haben sie trotz Verletzung geholt. Also,
nein. Ja. Dann hätte er vielleicht gar nicht spielen können. Ach, ist ja auch wurscht.
Ja, stimmt, aber er hat ja gespielt. Also er hat das erste Spiel vor uns noch schon gespielt. Bisschen.
Hm. Genau. Aber dann vielleicht jetzt zurück zum Spielbeginn.
Ja, genau. Wir wollten ja
Also sprechen. Ich hatte schon dann auch zu meinem Sitznachbarn, der ja auch manchmal hier im Podcast auftaucht, zum Thomas, gesagt, dass ich schon gemerkt habe, dass gerade eben im Simon und im Raoul, dass da durchaus emotionaler wird, ja. Das ist doch was fürs Herz ist, der Heimspielauftakt. Und dann war ja auch noch ein großer Aufruf zum Fahnentag. Und jeder Dauerkarteninhaber hat ein Fähnchen bekommen. Also oh ja. Sie haben das mit den Fähnchen gemacht. Ja, und damit war eigentlich ein ganz würdiger Rahmen eigentlich, auch in den Minuten dann vor dem Spiel gegeben. Wobei, ich glaube, der Stefan, der musste sich nicht mit so einer kleinen Fahne begnügen, der hat gleich
Scheiß gekriegt, Stefan.
Ja. Das heißt Scheiß gekriegt. Ich habe auf jeden Fall Anschluss gekriegt von alle meine Blog-Kollegen, warum ich mich da so freiwillig melde. Wir wollen nur das Spiel sehen.
Und du hast jetzt so eine ganz große Fahne andrehen lassen.
Ich habe die ganz große Fahne mich freiwillig gemeldet und ganz doll gewunken. Ja, gibt's es weiter, ich nehm's.
Oh.
Dann fast noch Nachbarn das Bier aus der Hand geschlagen mit der Fahne.
Dann voller Einsatz, da stehe ich drauf.
Dann noch stark belehrt worden, dass ich sehr falsch schwenke. Ich muss unbedingt den Achter machen. Je nach Fotoaufnahme sieht man dann auch, dass ich am Anfang noch nicht gescheit gemacht habe.
Ja, ich meine, wir witzeln immer über die Ultra-Aufnahmeprüfungen, aber so eine Fahne schwenken, das ist nicht leicht. Ich habe meine nämlich meiner Tochter in die Hand gedrückt und ja, also das ist jetzt, das muss man schon lernen.
Aber ganz ehrlich, kleiner Tipp, also ich weiß nicht, wie es in der Kurve war, aber bei uns war es recht windig vor dem Spiel und du musstest die Fahne eigentlich nur in den Wind halten. Dann war die schon relativ straff, zumindest die kleine.
Ja. Nee, aber es sah insgesamt, glaube ich, schon ganz nett aus. Ich habe ja nicht ganz mitgekriegt, wann geschwenkt werden soll. Wie gesagt, ich war ja recht knapp dran, aber ja, passt schon, oder?
Ja, ich habe mich ins Gesamtbild eingefügt.
Sehr gut.
Ja, irgendwann haben die großen Fahnen halt angefangen und dann haben wir gedacht, so, ja gut, dann wird es schon jetzt soweit sein und waren halt, glaube ich, die 5 Minuten dann vor Anpfiff im Prinzip.
Jetzt so zur Vereinshymne oder zum Vereinslied und dann halt nochmal zum Halla, Halla, Julia Adit. Zweimal.
Was? Sehr gut.
Dann haben sie es ja wieder eingesammelt, zur Halbzeit.
Ja. Ja, das war nämlich das Nächste. Also ich finde ja, das ist ja total super, dass du so eine Fahne kriegst, aber dann hast du die halt die ganze Zeit irgendwie da umeinander. Also im Stehblock war es ein wenig anstrengend. Wenn du sie nicht mit Bier tränken willst, kannst du ja nicht am Boden legen. Aber gut. Anderes Thema. Ja, dann lass uns vielleicht mal aufs Sportliche kommen, oder? Ich würde sagen, ich guck mal, ob ich unseren Gladbacher auch gleich mit hinzufügen kann in unser illustres Gespräch. Und dann sind wir gleich wieder für euch da, hoffentlich zu viert. Bis gleich.
meinsportradio.de bringt dich ganz nah an den Ring. Die Box-WM 2017 live aus Hamburg. Vom 25. bis 29.8. die Box-WM Dailies und vom 31.8. bis 2.9. die Live-Übertragungen der Halbfinals und der Finalkämpfe aus der Sporthalle Hamburg in Alsterdorf. Exklusiv kommentiert von Matthias Preuß. Die Box-WM 2017 auf meinsportradio.de, präsentiert von Boxsport TV.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de. Und wie angekündigt, sind wir jetzt zu viert. Denn der Olaf hat es jetzt auch zu uns geschafft. Den Olaf kennt ihr vielleicht vom Bundesliga-Special von meinsportradio.de, wo er gerne mal Expertisen zum kommenden Spiel der Borussia aus Mönchengladbach ablässt. Oder wenn ihr öfter mal Fußball-Podcast hört, dann kennt ihr ihn sicherlich auch aus dem Vollraute-Podcast, denn da ist er auch dabei. Und ja, ich freue mich, dass er sich heute die Zeit genommen hat, um uns die Gladbacher Sicht der Dinge ein wenig näher zu bringen. Hallo Olaf.
Hallo und moin moin.
Ja, Olaf, erzähl doch mal, wie warst du in der Vorausschau auf das Spiel? Hast dich drauf gefreut? Ist der FCA ein Verein, gegen den du gerne antrittst? Oder?
Nee, natürlich nicht. Also wir haben ja auch schon vorgesprochen bei meinem Sportradio im Bundesliga-Special. Und natürlich fährst du auch ein bisschen mit Respekt dahin, wenn du die Spiele, ich glaube jetzt ist das siebte Spiel in Folge, was wir nicht gewonnen haben bei euch oder so. Also zumindest, wenn du sonst mal auf die Nuss bekommst, fährst du natürlich ein bisschen mit Respekt hin. Und die zweite Halbzeit hat es ja dann gezeigt, warum und weshalb. Und ja, also es war eine Vorfreude natürlich da, weil wir das erste Spiel gewonnen haben gegen Köln, das Derby, und dann nachlegen wollten. Und ja, ich bin dann auch zum ersten Tor zu spät gekommen.
Das war ja gar nicht so schwierig, zum ersten Tor zu spät zu kommen, denn man hatte durchaus den Eindruck, da war noch nicht mal jeder gesessen, da fiel das schon. Also insgesamt wurde das Spiel ja schön eingerahmt durch FCA-Tore. Ich glaube, da verrate ich noch nicht zu viel. Eigentlich hätte man den ganzen Mittelteil sparen können, aber gut, nee, da ist ja dann doch noch ein bisschen was passiert. Sprechen wir schon ausführlich drüber. Ja, aber das erste Tor war tatsächlich ziemlich spektakulär. Erste Spielminute und hatte gleich alles in sich, was wir in der Saison ertragen müssen. Stefan, hast du es überhaupt gesehen und mitbekommen, dass dieses Tor überhaupt gefallen ist?
Ja, freilich.
Oder warst du immer noch beim Fahnewedeln?
Nee, ich habe das Fahnewedeln pünktlich eingestellt und habe dann sehr krass gejubelt. Dann gesehen, dass anscheinend dann noch der Videoassistent mitreden will, aber in dem Fall haben wir jetzt dann sogar zweimal jubeln können, was dann eigentlich in Ordnung war.
Ja. Ja. Also es war natürlich, da habe ich auch erst im Nachhinein erfahren, aber das schnellste Tor der Augsburger Bundesliga-Geschichte nach, was war es, 34 Sekunden oder sowas. Und es ging ja wirklich direkt vom Anpfiff weg. Schöner langer Ball von Rowellow. Finn Bogason gewinnt den Zweikampf gegen Westergaard, der offensichtlich der Grund für den Videoassistenten war. Ball kommt zu Gregoritsch, der legt ihn quer. Finn Bogason nimmt den Ball auf, wackelt noch ein Verteidiger aus, schießt dann mit links ins rechte Eck. Sommer wirkt, als ob er ein bisschen langsam unten ist, berührt den Ball noch, kann immer nicht entscheidend aufhalten. Ball ist drin und sagen wir mal, die großen Befürchtungen, die wir auch letzte Woche angestellt haben, dieses wie und wer soll denn bei uns Tore schießen, hat er sich also schon mit Spielbeginn erledigt. Also das erste Pflichtspiel der Saison war Pflichtspieltor der Saison war an Kasten. Und es waren alle erstmal sehr glücklich. Dann kam, wie gesagt, großer Jubel. Dann kam plötzlich auf der Leinwand Video Assist. Du denkst dir dann so, was, hä? Abseits, ich habe nichts gesehen. Ich wusste ganz ehrlich im Stadion auch wieder nicht, was überprüft wird. Nur, dass er dann halt irgendwie nach 20 Sekunden dann wieder doch zum Mittelpunkt gedeutet hat, dass es ein Tor war, da wurde halt nochmal gejubelt. Aber ich fand es halt wieder, also ich habe es ja letzte Woche schon hinterlegt hier im Podcast, im Stadion finde ich es einfach, das stört. Also ich gehe mittlerweile schon so lange ins Stadion, dass ich automatisch immer zum Linienrichter schaue, wenn der Ball im Kasten ist, ob irgendwas gewunken wurde, bevor ich dann das Jubeln anfange. Und dass ich jetzt halt jedes Mal immer noch warten muss, ob ich jetzt schon jubeln darf. Also
Ja, also ich habe an dich gedacht in dem Moment.
Zusammen mit der nächsten Szene sind wir schon wieder dabei, wo ich also nicht klar bin über diesen Videoassistenten. Also die nächste Szene passiert jetzt ja dann auch, glaube ich, in der 6. Minute. Die nächste Augsburger Chance. Wieder ein Ball quergelegt. Ich glaube, Finn Woggerson schießt. Und ein Gladbacher Verteidiger wirft sich in den Ball. Also im Stadion habe ich jetzt nichts gesehen, außer dass der Ball geblockt wurde. Aber ich habe gesehen, dass halt protestiert wurde. Mhm. Ich habe es mir später im Fernsehen gesehen, habe gesagt, oh, die Arme sind schon weg vom Körper. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also im Stadion jetzt nichts, aber im Nachhinein habe ich mir gedacht, ja, warum wurde das denn nicht überprüft? Verstehe ich irgendwas nicht.
Wenn ich dann gleich antworten darf?
Ja, selbstverständlich.
Gerne. Also ich finde es auch, also jetzt als Stadionbesucher, wie das Handling, wie das mit dem Videobeweis gemacht wird, verwässerungswürdig. Also ich kenne es ja selbst, ich bin sonst viel im American Football und auch im Rugby unterwegs. Und da wird das halt auch erklärt, also den Zuschauern, also vor allen Dingen Rugby, da ist ja der Schiedsrichter internationalen Rugby halt auch sozusagen auf Lautsprecher geschaltet und alle seine Sachen werden halt dann den Zuschauern mitgeteilt. Das würde ich mir halt auch jetzt hier wünschen, dass da zumindest die Erklärung kommt, hier Videobeweis wird, das sieht man ja vielleicht noch dass als Zuschauer, dass er dieses Zeichen macht, aber dann auch die Erklärung, warum der Videobeweis gemacht wurde und was die Entscheidung war und warum es jetzt zum Beispiel, dass das einfach über Lautsprecher den Zuschauern im Stadion mitgeteilt wird. Das wird der ganzen Sache und dem Verständnis im Stadion sicherlich mehr helfen. Und dass da ist ja auch beim American Football ist dann auch, wenn eine Flagge gefallen ist, also dann eine Strafe und die wird vom Schiedsrichter verkündet, das macht er halt dann laut und deutlich und das wird in den Stadien der Bundesliga und so halt den Zuschauern mitgeteilt. Was war es für eine Strafe und was da sozusagen was das Vergehen war und was die Strafe darauf war. Und wenn man das beim Fußball auch einführen würde, wird das Ganze etwas helfen.
Gut. Kurze Nebenbemerkung. Man sieht natürlich im Stadion, dass Video Assist ist, weil es ja groß auf der Leinwand angezeigt wird.
Ja, aber dass dann noch gesagt wird, halt, es wurde halt jetzt das und das gesehen und deshalb gibt es halt Elfmeter, Nicht-Elfmeter, Tor, Nicht-Tor oder sowas, dass das kurz irgendwie entweder eingeblendet oder gesagt wird. Ne, man kann die sind ja, dass man da kurz einschaltet und sagt, hier, das war jetzt die Entscheidung. Ja, beim Football oder Rugby ist es gang und gäbe. Zu dem zweiten, also da habe ich jetzt auch gelernt, der Videoschiedsrichter schaltet nur ein, wenn es wirklich eine hundertprozentige Fehlentscheidung des Schiedsrichters Gespanns vor Ort ist. Und wenn das nicht, dann gibt es halt keinen, dann meldet er sich nicht. Und dann gibt es halt auch kein Review dafür. Also nur, wenn es eine hundertprozentige Fehlentscheidung zu erkennen ist.
Dann meine Frage, warum wurde dann beim ersten Tor der Zweikampf überprüft? Ob es ein Foul war?
Beim Tor wird automatisch überprüft.
Ja, irgendwie wohl auch nicht, weil später bei den anderen Toren gab es ja dann keinen, also bei den Gladbacher Toren gab es keine Überprüfung, zumindest laut Leinwand nicht. Ich glaube, also ich habe mich noch nicht ganz durch die aktuelle Colinas Erben-Folge gehört, aber soweit ich mich jetzt da zurechtgefunden habe, kann ja der Schiedsrichter selber eben beschließen, er möchte das jetzt nochmal überprüft haben. Vielleicht war es eben so eine Situation beim ersten Tor, dass er gesagt hat, da war ein Zweikampf, den möchte ich jetzt bitte erstmal noch überprüft haben, bevor ich jetzt das Tor gebe. Und bei den anderen Toren war er sich wohl so sicher, dass er, also die werden wohl trotzdem überprüft. Also die werden auch trotzdem angeguckt, aber es wird nicht zwangsweise deswegen irgendwie unterbrochen oder sonst was gemacht.
Genau, ich glaube, das war auch auf Request des Schiedsrichters vor Ort, also des leitenden Schiedsrichters, der kann das dann machen. Im anderen Fall hätte er sonst, also deshalb lassen die ja auch solche Szenen halt jetzt durchlaufen, weil der sonst im anderen Fall hätte er sozusagen wenn er gemeint hätte, das wäre jetzt ein Foul gewesen, unterbrochen und so hat er halt die Möglichkeit, okay, ich lass weiterlaufen, wenn es ein Tor wird, dann können wir es überprüfen. Also das ist ja so jetzt so ein bisschen die Grauzone, die da sich auftut.
Was man auf jeden Fall jetzt sagen kann, ist, dass er offensichtlich gesehen hat, dass der Ball die Hand berührt hat und er das dann so gewertet hat, dass es kein Strafstoß ist, weil sonst wäre es wahrscheinlich eine Fehlentscheidung gewesen, wo er dann wirklich gechallenged hätte und so hat er quasi, ist es keine krasse Fehlentscheidung und die Auslegung, wie krass dieses Handspiel dann ist, sobald es der Schiedsrichter gesehen hat, kann dann anscheinend nicht mehr überstimmen. So muss es wohl sein.
Mhm. Also halten wir aber fest, also all diese Dinge sind normalerweise im Stadion a priori nicht klar.
Nee,
also im Stadion. Es war zwar im Stadionheft vom FCA oder auch im Newsletter waren Artikel verlinkt, wo der FCA das erklärt hat. Den habe ich mir kurz durchgelesen. Aber also mir persönlich ging es so, in den Szenen habe ich einfach, so schnell habe ich nicht geschaltet im Stadion, um zu wissen, was jetzt los ist.
Ich sag's mal so, nächste Saison werden wir, um diese Zeit werden wir darüber nicht mehr reden, weil wir es dann gewöhnt sind. Also jetzt ist, denke ich, noch viel Ungewohntheit und offene Sachen dabei und das wird sich jetzt hoffentlich einspielen. Wenn wir dann nächstes Jahr das Problem immer noch haben und dafür das nicht so verstehen, ich glaube, dann ist der Videobeweis vorm Scheitern.
Ja, ich bin mir halt nur nicht sicher, ob ich mich an den verzögerten Torjubel gewöhnen möchte.
Ja, also einfach. Das ist so, ich jubel, das wird uns wahrscheinlich öfter mal stören. Vielleicht wird es dann auch so sein, dass wir uns einfach mehr dran gewöhnen, gar nicht mehr so zum Linienrichter zu gucken, sondern zu gucken, okay, was macht der Schiri? Greift er sich ans Ohr, wedelt er mit den Armen und macht ein großes Viereck oder zeigt er direkt zum Punkt? Und in meiner Erinnerung, ja, nee, also viel diskutieren, das war so schön, das wird schon, ich freue mich jetzt einfach mal. Ansonsten freuen wir uns zweimal.
oder ärgern uns einmal. Also.
Ja. Gut, ja. Aber ich meine, so an Ärger, nachdem der Ball schon im Tor lag, das hatten wir jetzt auch schon. Okay. Es passierte ja dann doch mal, dass man vergessen hat, zum Assistenten zu gucken und zu gucken, ob der gewedelt hat. Wenn es eine besonders knappe Abseitsentscheidung war, dass du dir gedacht hast, verdammtes Abseits. Ja. Aber genau. Wir halten fest, der Kritikpunkt, wir können über nichts mehr diskutieren beim Fußball. Ich denke, wir werden auf jeden Fall weiterhin fröhlich darüber diskutieren können, wie hundertprozentig eine Fehlentscheidung denn eigentlich sein kann.
Ja, so, also man merkt, es ist eine sehr turbulente Anfangsphase gewesen, weil wir sind jetzt bis jetzt nur bis zur sechsten Minute gekommen. und ich glaube, vielleicht das nächste Ereignis mag vielleicht der Olaf aus seiner Sicht schildern.
Ja, also ganz, ganz klar, also herrlicher Doppelpass mit Zakaria und der dann sich etwas, denke ich mal, gewundert hat über den freien Raum, den er bekommen hat, aber dann halt auch mit seinen raumgreifenden Schritten hervorragend gemacht, den 20-Jährigen, der sein zweites Spiel in der Bundesliga macht, absolut hervorragend abgeschlossen und seinen Eindruck aus dem Derby bestätigt. Also er wird sicherlich noch Zeit brauchen und auch das hat auch dann die zweite Halbzeit gezeigt, wo er dann auch sozusagen, ich sag mal, knapp vor der roten Karte ausgewechselt wurde, weil er da einfach nicht mehr die Balance gefunden hat. Aber das war halt einfach ein hervorragendes Tor und die Art und Weise, wie wir spielen. Und es passte dann auch zum Rest der ersten Halbzeit. Also, dass wir da solche hervorragende Kombinationen teilweise gezeigt haben. Das hat einen doch sehr sicher gemacht bis zur Halbzeit.
Ja, also, bis zur Halbzeit.
Ja, ich sitze ja auf der Höhe des Strafraums ungefähr auf der Gegengeraden. Und als der durch war, war mir völlig klar, ich habe erst zweimal Fuck geschrien, noch bevor er überhaupt den zum Schuss angesetzt hat, weil mir irgendwie völlig klar war, dass er nicht vorbeischießt. Also keine Ahnung warum, weil es gibt ja genug junge Spieler, die da die Nerven verlieren, aber irgendwie war mir völlig klar, dass der Ball ist drin. Schon als er einen Schritt hinter den Verteidigern waren, war mir irgendwie klar, das geht sich nicht aus für uns. Also, das ist ein Kompliment, also für den Spieler, ja,
denke ich. Denke ich auch. Es gibt auch den einen oder anderen Spieler von uns, wo ich auch eher gesagt hätte, oh, das wird da doch nichts. Aber das, als ich das sah, dachte ich auch, ja, allein auch wie es rausgespielt war, das war schon so abgekühlt. Also und dann, das passte alles zusammen. Also ich meine, da hatten wir jetzt auch, ich glaube, gegen Köln war es halt Hermann, der so eine Chance hat liegen lassen. Oder und auch Bobadilla, aber der durfte ja nicht spielen, der hat auch eine Chance vergeben und später war es ja Hazard, der eigentlich auch eine ziemlich klare Chance noch gegen Pfosten gepackt hat. Also es war, bin ich bei dir und ja, das bestätigt so ein bisschen den Eindruck, da könnten wir die 12 Millionen, die wir für ihn bezahlt haben, sehr gut angelegt haben.
Weil natürlich, also der Pass von Stindl war natürlich auch perfekt. Ja, muss man klar, jetzt wirklich sagen. Halt, der war wirklich gerade noch so am Verteidiger vorbei und dann so, dass er in den Rücken von den anderen beiden. Und da ist halt die Frage, wie man sich dann so art abkochen lassen wieder.
Naja. Das können wir dann in der zweiten Halbzeit nochmal umgedreht machen.
Ja. Ich weiß nicht mehr, wer von den Augsburgern sich nach dem Spiel so geäußert hat, aber irgendjemand meinte, vielleicht hat die so ganz, so gar so frühe Führung denen gar nicht gut getan, weil sie dann irgendwie euphorisiert waren. Und sie standen auch relativ hoch in der Szene. Mhm. Weil ich meine, die letzte Abwehrlinie wurde ja 15 Meter hinter der Mittellinie, überspielt. Und da musste erstmal nochmal 15 Meter bis zum Strafraum rennen.
Ja, wir hatten viel Zeit, uns darauf vorzubereiten, dass das schief geht.
Jetzt fällt's mir wieder ein, wer den Fehler macht. Das ist leider so ein bisschen auch Framberger, weil er das Abseits auflöst. Mhm. Und ich glaube vielleicht, dass Hinteregger und Trovelo auf Abseits spielen wollten und dass die deswegen Zakaria den Schritt gegeben haben. Und ich glaube, Framberger war genau nochmal einen Schritt hinter Zakaria zum Tor und hat damit das Abseits aufgelöst. Sonst wäre der vielleicht in die Abseitsfalle getappt.
Ich fürchte ja, dass sich noch entwickelnde Stellungsspiel von Framberger wird möglicherweise öfters diese Saison zur Sprache hier kommen.
Mhm. Also ja, aber der Bub ist jung.
Nein, nach vorne. Und also muss er sagen, jetzt am Samstag auch waren seine Flanken deutlich besser als in den ersten beiden Spielen. Seine Reingaben, seine Läufe, seine Präsenz auch dann, gerade in der zweiten Halbzeit. Aber gut, andererseits, defensives Stellungsspiel kann man ja bis zu einem gewissen Grad lernen. Also da gibt's ja genug Verteidiger, die in jungen Jahren, also ich denke auch zum Beispiel an solche wie Boateng oder so, die vieles eben über überragende Physis oder Schnelligkeit gelöst haben und erst später dazu gelernt haben, dass du es eigentlich auch durch cleveres Stehen machst. Also gerade in der Verteidigung brauchst du ja immer so eine gewisse Anlaufzeit. Aber deswegen werden wir es vermutlich leider ab und zu thematisieren müssen.
Naja, werden wir dann wohl.
Ja.
Müssen wir über das zweite Gladbacher Tor noch sprechen?
Kurz würde ich sagen, weil eigentlich fand ich, dass der Hitz den eigentlich nicht nach vorne abprallen lassen darf.
Weil ja, die alte Fußballschule, ja, das
ist nicht so schick, wenn da lauter Leute stehen.
Nee.
Aber manchmal ist es nicht zu verhindern. Also es ist halt, wie der Bounce kommt.
Ja. Sah mindestens unglücklich aus. Ob das jetzt verhinderbar war, sei dahingestellt. Ja. Vielleicht der Ausgleich, der für das Sommer beim ersten Tor von Augsburg ein bisschen unglücklich agiert hat.
Eben. Oder Stefan, was meinst du? Müssen wir da den Herrn Hitz verantwortlich machen?
Ja, Mai, er lässt ihn halt nach vorne abrollen, aber er hält ihn ja wenigstens. Theoretisch kann er ja schon beim ersten Schuss reingehen und dann gibt's die Diskussion nicht.
Also das ist eher das Problem, die Entscheidung davor. Das einfach von uns hervorragend nachgesetzt und rausgespielt war und dass einfach der Druck zu stark war und dass er, egal wie, so reingegangen wäre.
Ich fürchte auch, weil, ich meine, du musst halt auch dann da stehen und damit rechnen, dass er ihn abprallen lässt und ja. Der Meier war halt drin.
Es war auf jeden Fall ein großer Dämpfer jetzt dann, so emotional dann, nachdem es so gut angefangen hat, haben wir sich schon wieder gedacht, oh mein Gott.
Ja, da war mein Tipp dann auch dahin und irgendwie,
dann haben wir uns... Ja. Das war ja tatsächlich, da werde ich die noch erinnern, mein pessimistischer Tipp von letzter Woche, das 1:2. Und ich habe mir dann wieder gewünscht, ich hätte nicht recht und musste mir das sehr lange wünschen.
Ja, da sagst du was. Sonst ist nicht mehr ganz so dramatisch viel passiert in der ersten Hälfte, oder?
Wie der Olaf schon erwähnt hat, der Pfostentreffer von Hazard, wo der gut durchgekommen ist, der den Innenpfosten springt und wir alle schon die Köpfe die Hände über dem Kopf zusammenschlagen wollten. Wir dachten, ach du Scheiße, 1:3, Halleluja. Aber dann war er einen Zentimeter falsch gesetzt und springt halt eben fast parallel zur Torlinie wieder raus. Und wir hatten dann irgendwie dann doch noch eine kleine Rettungsleine in Sicht.
Ja.
Den hast du auch bis bei uns im Blog reingehört. Das Blonk. Ja. Ist gegen den Pfosten schlägt.
Ja, also gekullert ist der nicht. Ziemlich laut.
Genau.
Ja. Okay, na dann.
Option, wäre noch eine Option gewesen, ihn in die Mitte zu spielen. Da war auch, glaube ich, einer noch einschussbereit, aber es hat so passiert, wie es ist. Und ja, wäre es ein 3-1 gewesen zur Halbzeit, dann wäre es vielleicht noch anders.
Dann hätten wir uns hinterher noch mehr über diesen nicht gegebenen Handelfmeter aufgeregt. Aber ja, dann würde ich sagen, schnaufen wir kurz durch und sind dann gleich wieder da und besprechen die aus FCA-Sicht deutlich schönere zweite Halbzeit. Bis gleich.
Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de und wir sprechen über die zweite Halbzeit des Spiels FCA gegen Gladbach. Ja, und ich glaube, wir sind uns einig, dass der geneigte FCA-Fan da ein bisschen zufriedener mit dem Auftritt des FCA war. Felix, ich glaube, du möchtest ein Loblied auf die zweite Halbzeit singen. Du hast da schon mal was angedeutet.
Ja, also der FCA hat allein, glaube ich, in den ersten 5 Minuten der zweiten Halbzeit mehr hochkarätige Chancen rausgespielt als in den ersten beiden Saisonspielen zusammen. Und mir hat das einfach gefallen. Und ich sage das jetzt tatsächlich auch unabhängig davon, dass der Ausgleich noch gelungen ist. Aber so wie die Mannschaft aufgetreten ist, selbstbewusst mit einem gewissen Plan nach vorne zu spielen, wie sie angefangen hat, die Bälle im Mittelfeld abzufangen und auch wirklich, weil, also ich habe, glaube in Bezug aufs Magdeburg-Spiel den Begriff des Schneidabkaufens benutzt, weil Magdeburg halt der FCA komplett den Schneid abgekauft hat. Da fand ich jetzt wirklich mal andersrum. Und dann habe ich mir auch gedacht, so, ich habe mich zu meinem Sitznachbarn gesagt, selbst wenn wir das Tor nicht mehr schießen, mit der Leistung bleiben wir drin von der zweiten Halbzeit. Wenn wir so viele Chancen rausspielen und auch wenn wir viele versemmeln, dann fallen die Tore auch zwangsläufig. Hätte jetzt halt nicht so lang dauern müssen. Da können wir vielleicht auch noch ein paar Personalentscheidungen zurück. Aber wie gesagt, also dieser Fernschuss von Borgason, dann die Serie von Ecken oder Großchancen, es waren ja dann 3 oder 4 direkt hintereinander, inklusive, also jetzt einem gefährlichen Eckball, also eine Ecke, die geschlagen wurde und unser Spieler köpft und nur knapp am Tor vorbei. Also, weil normalerweise ist es ja so, dass bei FCA-Ecken, je nachdem, wer die schlägt, also bei Schmid geht's zu lang und bei Max bleibt es am ersten Verteidiger hängen. Und das ließ eigentlich schon aufhorchen, weil es eine deutliche Verbesserung war. Und zu dem Zeitpunkt hat der FCA, glaube ich, 7 oder 8-0 Ecken gehabt. Und jetzt ist es halt dran so, und jetzt werden sie auch noch gefährlich. Da geht was heute.
Da möchte ich dir absolut zustimmen, weil ich habe mir zwar zwischendrin immer wieder gedacht, ja, super Eckballstatistik, hilft uns halt aber irgendwie nichts. Aber ich fand auch, man hat definitiv gemerkt, dass wir noch nicht fertig sind mit dem Spiel. Stefan, wie ging's dir?
Ja, auf jeden Fall. Es kam dann schon ein bisschen die Hoffnung auf. Aber es waren auch einige Spieler dabei, die mich dann nicht mehr so überzeugt haben und ich mir dann eigentlich die ganze Zeit schon runtergebrüllt habe, dass er den einen oder anderen vielleicht dann schon runternehmen soll.
Möchtest du irgendjemanden besonders erwähnen?
Also Schmied zum Beispiel.
Mhm.
Der und dann Grigoris hat zwar jetzt das Tor vorbereitet, aber ist dann auch nicht mehr so in Erscheinung getreten, eigentlich in der zweiten Halbzeit, dafür, dass so viel passiert ist. Und
er wirkte müde, aber seine Leistung war eine Verbesserung zu den ersten beiden Saisonspielen, muss man auch wieder sagen.
Und das andere, was ich nicht wusste, dass Tomi ja gar nicht auf der Bank ist, habe ich auch Tomi gefordert, dass der kommen soll, weil wir haben jetzt wirklich jetzt drei Spiele relativ viele Ecken rausgeholt und dann eigentlich zwar teilweise schon nah am Tor, aber halt eben noch kein Tor, dafür, dass wir so viele Ecken eigentlich mittlerweile haben und Freistöße, keine Standardtore machen. Es ist vielleicht Tomi dann die Waffe dafür. Aber gut, der war eh nicht auf der Bank.
Da hättest du auch Bobadilla fordern können.
Genau.
Ja, also die Kollegen um mich rum haben sich aus welchen Gründen auch immer maximal auf Kajubi eingeschossen, was ich eine Zeit lang überhaupt nicht verstanden habe, weil ich fand, der hat sich ziemlich reingeworfen. Gut, es ist ihm nicht alles geglückt, ja. Gut, irgendwann gab es dann mal eine Phase, wo ihm deutlich weniger geglückt ist und dann habe ich sie auch ein bisschen verstanden, aber...
Ja. Also er wirkt halt immer unglücklich oder unbeholfen, aber er hat gerade im Pressing, also im Versuch, den Ball zurückzuerobern, wahnsinnig hart gearbeitet. Eben. Also ich glaube, neben Bayer ist er mit am meisten gelaufen. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat er auch frustriert. Die eine Szene, wo auf links ihm jemand den Ball auf den Flügel spielt und er bleibt stehen,
yep,
und als der Ball an ihm vorbeirollt, schaut er so, ach shit, der Pass war für mich. Ja. Also solche Sachen. Also
und, es ist halt immer recht auffällig, wenn was nicht funktioniert bei ihm.
Und also wo ihm der Ball dann verspringt in einer vielversprechenden Situation. Aber es gab auch so eine Situation, da habe ich mich furchtbar über Kuh aufgeregt, bei einem Gegenangriff, da waren wir, glaube ich, 5-4. Und eigentlich muss er dem Bayer nur über 6 Meter den Ball sauber zuspielen, also mit dem Innenriss, damit der Angriff weiterläuft. Beide Flügel besetzt in der Mitte. Wunderbarer Gegenangriff. Und er schiebt den dann mit dem Außenriss zu laissez-faire rüber auf genau den einen Verteidiger, der irgendwie einen Meter neben dem Passweg steht. Denken wir so, kann denn das sein? Also solche Sachen. Aber das waren halt so ein paar Situationen. Und Kuh macht halt auch nach dem Ballgewinn gern mal irgendwie einen Haken oder eine Drehung, die nichts bringt. Aber ich meine, schlussendlich waren die minus Kajubi, die genannten Spieler, jetzt auch die, die dann von dem Trainer irgendwann mal vielleicht etwas spät ausgewechselt wurden.
Genau, dann kam hier dieser sagenhafte Dreifachwechsel. Was haltet ihr davon? Ist das macht man das jetzt so in Augsburg oder war das einfach Zufall?
Also es waren auf jeden Fall die drei Spieler, wo ich gedacht habe, die müssten mal runter. Also entweder weil sie müde oder ineffektiv geworden sind. Man hätte es auch staffeln können, ehrlich gesagt.
Ja, also ich fand es nur ein bisschen mühsam, weil dann die Leute um mich rum alle so, und jetzt nimmt dann Kajubi runter. Alle, nein, oh, widerlich, was? Ja. So, oh Gott, das war ein bisschen mühsam, weil du hast es halt nicht eindeutig sofort gesehen, wen er jetzt gegen wen und naja, aber ist ja auch egal, denn er hat halt einfach mal den Richtigen eingewechselt, der dann doch noch das Tor gefunden hat, von daher.
Die Richtigen,
genau.
Ja.
Von daher eigentlich alles richtig gemacht, da wollen wir nicht rummeckern.
Ja.
Okay, bitte.
Er hätte auf jeden Fall den einen oder anderen vielleicht früher bringen können.
Ja.
Aber gut.
Okay.
Das ist anscheinend vertraglich eh so geregelt. Das war bei den vorherigen Trainern auch so. Erst so ab der 75. Minute. Das war sogar seit Rainer Hörgel eigentlich immer so.
Ja. Dann ist das jetzt halt so.
Ja.
Heißt ja der Regel beim FCA vor der 75. wird nicht gewechselt.
Gut. Das kostet ja auch Geld.
Ja, eben. Und Zeit und Zeit.
Also was sich auf jeden Fall, was sich natürlich gezeigt hat, was gut war, kann der Olaf sich vielleicht noch dazu äußern, was halt die Wechsel, die kamen, kamen jetzt gegen einen Gegner, der schon ein bisschen müde war oder auch, ich glaube, Zakaria war auch schon vom Platz, wenn mich nicht alles... Ja.
64 ist der vom Platz.
Ja, also durchaus zentrale Mittelfeldspieler, der sehr präsent war. Und dadurch hat Augsburg nochmal mit drei frischen Kräften einfach nochmal Vollgas. Also es war ja dann im Prinzip die Brechstange. Also zweiter Stürmer Finn Boggerson rückt so ein bisschen in die hängende Spitzerolle. Heller geht mit seiner Geschwindigkeit an den schon ein bisschen müde gespielten Außenverteidigern vorbei. Was ja dann schlussendlich auch das Tor war. Ja, Cordova in der Spitze. Heller bricht durch rechts, bringt den Ball wunderbar scharf aufs Tor und Cordoba nimmt ihn wunderbar mit der Innenseite Volley und war schlussendlich dann nicht haltbar. Ich stelle mir tatsächlich gerade bei Cordoba die Frage, eigentlich, das kann sich nur noch um ein, zwei, drei Spieltage handeln, bis der von Anfang an spielt auf dem Flügel. Weil ich finde, trotz seines jungen Alters und trotzdem er sich an eine stärkere Liga gewöhnen muss, also man sieht, dass er es technisch drauf hat, die athletischen Voraussetzungen hat und er scheint wohl auch ein sehr fleißiger Spieler zu sein, wenn ich die Aussagen von Baum oder so jetzt in den Nachberichten gehört habe. Also da muss ich jetzt, gerade so ein Schmied oder ein Kajubi muss ich jetzt schon brauche ich nicht wundern, wenn er bald halt dann mal von dem jungen Kerl da ersetzt wird.
Ja. Stimmt. Gucken wir einfach mal. Also mir hat der auch super gefallen. Olaf, wie ging es dir in der zweiten Halbzeit? Hast du es kommen sehen?
Nee, also ja, so ein bisschen, es war natürlich schon sehr, sehr beachtlich, wie schlecht es plötzlich bei uns lief. War ja vorhin auch angesprochen, einmal hatte ich auch den Eindruck, dass auch bei einigen sozusagen die Luft raus war. Das fand ich, ist natürlich am zweiten Spieltag schon etwas beachtlich. Und dass da einfach nichts mehr zusammenlief. Natürlich Kredit auch an Augsburg, die dann auch mit den langen Bällen und uns einfach Probleme gestellt haben. Und das war so ein bisschen mehr gefühlt so der typische Auftritt, den wir sonst auch immer in Augsburg hingelegt haben. Hab sowas schon erlebt beim Spiel gegen Köln, also die Woche davor, die letzten 20 Minuten haben wir auch einfach uns zu weit zurückdrängen lassen. Da hat die Abwehr aber gehalten und ich war da fast schon überzeugt, dass das bleibt. Problem war natürlich, dass Zakaria dann raus musste, weil er natürlich eine gelbe Karte bekommen hat und dann so ein bisschen nicht ganz eingebremst war. Und das wäre so ein Fall für Strobel gewesen, der dann hätte das hinten dicht machen können. Es kam halt Benes, weil Strobel ja verletzt ist mit seinem mehrfachen Kniebänderriss. Und Benes ist eigentlich mehr noch ein bisschen die offensivere Variante. Und das war halt, passte dann nicht so ganz. Er konnte nicht so ins Spiel finden. Auch er halt auch erst 19 Jahre und auch erst am Anfang seiner Karriere. Das war halt dann, da kam er auch nicht ganz zurecht und das steigerte sich halt immer wieder. Ja, ihr hattet immer wieder die Chancen, aber irgendwann hatte ich gedacht, oh ja, gut, wenn was durchkommt, dann hält's der Sommer so durch und hab dann eigentlich kaum noch mit dem Gegentor gerechnet und als das dann kam, das war dann schon natürlich ein heftiger Schlag und hab auch in der in meiner WhatsApp-Gruppe, wo wir uns über den Vollraute-Podcast immer abstimmen, doch sehr viel Frust wurde da entladen. Es war halt so ein bisschen so die Spielweise, wie wir die eigentlich schon hofften, abgelegt zu haben. Aber am Ende absolut durch die zweite Halbzeit dann auch verdient der Ausgleich für euch. Auch wenn er für uns sehr unglücklich dann war. Also das Ganze, es hat ja nicht mal viel gefehlt und wir hätten uns da durchgeschummelt und wäre alles gut gewesen. So. Aber wie schon gesagt, ich habe am Ende gesagt, positiv und wir haben einen Punkt mehr mitgenommen als sonst, insofern alles wieder gut.
Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass Hacking auch schon zu Wolfsburger Zeiten sich nicht immer leicht getan hat in Augsburg.
Ja, es ist halt, die Spielweise liegt uns nicht oder es passt halt irgendwie, da sind giftiger oder so, wir wollen halt mehr spielen und wenn man so giftig bei uns ist, das mögen einige dann doch nicht so. Und was ihr jetzt vorhin noch mit Kajubi und also am Fernseher war dann halt immer, wurden halt fast nur zwei Namen genannt. Also zwei und dann ein dritter. Also es war immer Bayer, Kajubi, ne, die dann irgendwo da das Spiel gemacht haben und dann vielleicht noch Finn Bogason, der die Chance vielleicht hatte. Also das war dann schon auch, der Name Kajubi war halt, wurde mir halt viel zu häufig genannt. Also ich fand ihn deshalb auch nicht so unbedingt schlecht, wie ihn jetzt gesehen hat, aber ja klar, es waren halt ein paar unglückliche Szenen dabei, also um das nochmal.
Aber das wo ist halt, ja. Dass er mit den Füßen nicht mehr der beste Fußballer der Welt wird, darauf müssen wir uns jetzt einfach alle daran gewöhnen. Dafür ist halt ein fantastisch starker Kopfballspieler und das ist halt sein Alleinstellungsmerkmal bei uns im Kader und das muss man halt dann auch so einsetzen.
Ja. Was bei uns halt schade war, es kam halt dann, wir waren dann auch nicht mehr in der Lage, wirklich die Konter zu setzen. Und zwar Raphael hat so zwei, drei Schritte, aber dann entweder versprang der Ball oder es fehlte wirklich da die Durchsetzungskraft. Jetzt bei, ob es Raphael, Herrmann, Hoffmann, der kam, Stindl oder Hazard oder das war dann nicht mehr so das, wie es in der ersten Halbzeit gelaufen wäre. Oder was uns hätte noch 3-1 bringen können, dass wir da wirklich einen unserer gefährlichen Konter setzen müssen. Ich weiß halt nicht, wie weit Traoré, der kurzfristig ja mit muskulären Problemen ausgefallen ist, der beste Mann gegen Köln und ganz klarer Gewinner der Vorbereitung, aber es war halt so. Und dann kam halt auch, was von der Bank kam, egal ob jetzt Benes, Hoffmann oder Johnson, hat dann nicht mehr weitergeholfen und oder was verbessert.
Ja. Ja. Und dann war es halt 2-2, ne?
Ja.
Lass uns mal jetzt keine Tradition draus machen, dass wir die Punkte teilen. Die frühere hat mir besser gefallen.
Nee, das. also ja, gut, dann gewinnen wir das Heimspiel.
Ja. Ja. Aber wir können auf jeden Fall festhalten, dass das Ergebnis halt definitiv verdient war in der Höhe. Also aufgrund der beiden Halbzeiten, denke ich. Trotzdem tatsächlich nach dem Ausgleich beide Mannschaften nochmal eine große Chance hatten, noch ein bisschen glücklich auf den Sieg zu stellen. Ich ärgere mich ein bisschen drüber, dass Hinteregger nicht für Córdoba durchgelassen hat, der direkt hinter ihm stand und ihn vielleicht besser hätte nehmen können. aber auf der anderen Seite freue ich mich auch drüber, dass Johnson irgendwie den Ball geschlagen hat aus 7 Metern.
Ja.
Und dass das gut gegangen ist. Also von so her denke ich, also das Ergebnis ist verdient. Können wir beide gut mit leben. Also und wie gesagt, vor allem, also diese Leistung in der zweiten Halbzeit macht mir einfach ganz klare Hoffnung. Das wäre, also wenn wir das regelmäßig abrufen können, was wir in der zweiten Halbzeit gemacht haben, dann hat der FCA tatsächlich eine gute Chance, auch im 7. Jahr die Klasse zu halten.
Ja, sehe ich auch so. Oder Stefan, sagst du nach 2 Spieltagen, oje, endlich kommt die Länderspielpause, ich muss durchschnaufen.
Nö, ich denke, es ist schon eine Steigerung zu sehen. Ich fand es jetzt gegen HSV über weite Strecken ja gar nicht so schlimm. Es muss halt nochmal an den Problemzonen noch arbeiten. Auf jeden Fall weiter bei den Standards irgendwie weiterarbeiten und bei Framberger halt das Stellungsspiel. Ja, das hat jetzt wenigstens 2 Wochen Zeit, das zu üben.
Genau. nachdem jetzt eben, wie gesagt, 2 Wochen Zeit ist bis zum nächsten Spiel, wir dürfen gegen Köln nochmal ins Augsburger Stadion tingeln. Wir freuen uns sehr. Gladbach, ihr habt die Eintracht zu Gast. Mhm. Ne? Nach der. Freust dich drauf oder hast du vor denen auch viel Respekt?
Ja gut, das letzte Partie hat Eintracht Frankfurt im Elfmeterschießen gegen uns gewonnen, soweit ich mich erinnere. Naja, natürlich ist Eintracht Frankfurt ist natürlich in Normalform sehr schwer zu bespielender Gegner, auch ein auch härtere Gangart, die dort eingelegt wird, aber ich denke schon, also ich nehme jetzt einfach die erste Halbzeit und blende die zweite Halbzeit aus und ich sehe die Mannschaft halt, auch wenn es jetzt wieder so ein kleiner Umbruch ist, es sind ja mit Christensen und Dahoud 2 wichtige Defensivspieler weggefallen, die erstmal mit Ginter und Zakaria ersetzt werden müssen, also da sind wir noch dabei, aber ich denke, vor allen Dingen der Auftritt in der ersten Halbzeit jetzt bei euch und das Spiel an sich gegen Köln, was wir ja auch viel höher hätten gewinnen können, macht da einfach den Mut, dass wir wirklich die Saison wieder eine bessere Saison spielen können, vor allen Dingen Hinrunde als letztes Jahr und da den Weg gehen können. Insofern bin ich da eigentlich recht optimistisch, Frankfurt hat ja bisher auch nicht mit Ruhm bekleckert, also von daher sollten wir da möglichst schnell 2-0 machen und dann können wir wieder in diesen lethargischen Modus fallen. Mit 2 Toren vor sollte das dann aber passen.
Okay. Na, dann hoffen wir einfach mal, dass ihr dann zur Rückrunde genug Punkte gesammelt habt, dass wir sie uns vielleicht wieder teilen können. Das wäre auch schön. mal sehen.
Also ich hoffe zumindest, dass Köln seine beachtliche Frühform noch 2 Wochen halten kann.
Bin ich bei dir.
Bis sie gegen uns spielen, die mit 0 Punkten, also das gleicht das Duell der beiden HSV-Versager am 3. Spieltag, gleich im Lechfeld stattfindet, ist doch mal ganz schön spannend.
Das ist super. Und ich meine, sie hassen uns sowieso. Dann können wir auch einfach mal gewinnen.
Und die spielen in der Woche drauf ihr erstes Europapokalspiel seit 25 Jahren. Die denken bestimmt schon voraus.
Ja, wahrscheinlich vergessen sie komplett, dass überhaupt Augsburg auch noch irgendwie zu machen ist.
Ich habe kein Problem damit, wenn sie nicht antreten.
Naja, gucken wir mal. Ich würde sagen, wir sparen uns die Tipps. Wir wissen ja gar nicht, wer überhaupt auf dem Platz stehen wird. Wir haben ja doch einige Nationalspieler, die jetzt unterwegs sind. Und da wollen wir jetzt nicht unken, aber ich glaube, wir gewinnen einfach und dann ist der Käse gegessen. So. Okay, ich würde sagen, wir sind am Ende der Zeit angekommen. Olaf, du darfst gerne noch loswerden, wie man sich bei dir beschweren kann, wenn man anderer Ansicht ist als du. Wo erreicht man dich denn am besten?
Ja, am besten über Twitter, @amfid. Über Twitter erreicht mich am besten und bin immer offen für Feedback.
Sehr gut. Felix, du bist bei Twitter?
Ich bin nach wie vor Sammy Kufer auf Twitter und nehme gern Anregungen oder Feedback entgegen.
Gut, Kritik an Andi Riedel, Stefan, und wenn man dich loben will für so schönes Fahne schwenken, dann?
An Ed Obster.
Sehr gut. Ich bin und bleibe die @kristaldo1907 bei Twitter. Ihr findet auch die Zirbelnuss bei Twitter unter @msrzirbelnuss und natürlich bei Facebook auf unserer Facebook-Seite auf die Zirbelnuss der FCA Talk. Bleibt uns gewogen, atmet schön durch in der Länderspielpause und wir hören uns dann wieder, wenn wir wissen, wie hoch wir gegen Köln gewonnen haben. Bis dahin, macht's gut, rot-grün-weiße Grüße aus Augsburg und tschüss.
Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des...
Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.